Wie ist es, Krebs zu haben?
Schockdiagnose, sage ich mal so. Man geht ja zu den regelmäßigen Untersuchungen immer wieder und guckt natürlich, dass man beim Arzt immer wieder kontrolliert wird. Ich wurde zum Beispiel 2020 auch ganz normal kontrolliert. Da waren die Werte alle in Ordnung und da war alles in Ordnung. Und habe das dann irgendwann selber festgestellt und ja, bin dann im Prinzip nochmal zu meinem Arzt, um es kontrollieren zu lassen. Mein Name ist Yvonne Müller, ich bin 52 Jahre alt und mir wurde im April 2022 Brustkrebs diagnostiziert.
Mein Name ist Sebastian Böhm, ich bin Redakteur und Reporter bei Oberpfalz Medien und eigentlich nehmen wir die meisten Folgen für diesen Podcast in unserem Podcast-Studio auf, hier bei uns im Verlagsgebäude. In diesem Fall war es anders, denn ich habe Yvonne Müller bei ihr zu Hause besucht, um dieses Gespräch zu führen. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, bei ihr ist einiges los aktuell, Chemotherapie und so weiter und ich wollte ihr einfach keine Umstände bereiten. Sie wohnt wunderschön mitten im Oberpfälzer Wald, in der Oberpfälzer Landschaft. Das heißt, das ein oder andere Mal kann mal ein Traktor vorbeifahren, es kann ein, zwei Nebengeräusche geben. Ich will euch schon gar nicht mehr länger aufhalten. Los geht's. Wie haben Sie das gemerkt?
Ich hatte einen Schmerz an der Brust. Und habe erst gedacht, okay, ich habe vielleicht bei der Physiotherapie irgendwo die Decke oder das Handtuch unten drunter vielleicht ein bisschen zusammengewurschtelt oder sonst irgendwas. Und dann habe ich aber selber mal versucht, die Brust abzutasten und zu drücken. Und dann habe ich halt gesagt, oh, das tut eigentlich vorne schon recht weh. Und dann habe ich einen Termin gemacht und bin halt zum Gynäkologen gefahren und der hat halt Ultraschall gemacht und hat gesagt, ja, es ist da wohl was, aber es kann natürlich auch mal so Kalk oder sowas sein. Das passiert natürlich öfters in der Brust. Und hat mir dann im Prinzip gleich angeboten, am nächsten Tag eine Stanzbiopsie zu machen, um da einfach Gewissheit zu haben. Und da bin ich dann im Prinzip den nächsten Tag nach Marktredwitz gefahren und habe die Stanzbiopsie gemacht. Und habe dann irgendwann aufs Ergebnis gewartet und dann war halt einfach dieser Krebs ja diagnostiziert.
Wenn Sie sagen, Sie spüren da Schmerzen, wie kann ich mir diesen Schmerz vorstellen?
Ja, einfach, wenn Sie jetzt irgend so einen Druckschmerz haben, irgendwas. Weil im Normalfall heißt es ja immer, der Krebs angeblich tut nicht weh. Aber ich habe halt einfach so, wie wenn Sie jetzt irgendwo einen Druckschmerz haben, wenn Sie jetzt sich irgendwo einen blauen Fleck zugezogen haben, dann wenn Sie drauf langen, dann tut das ja so ein kleines bisschen weh. Also es ist jetzt nicht Schmerzen, die man sagt, die kann man nicht aushalten, aber es tut halt einfach weh. Und dann guckt man halt einfach und sagt, okay, was könnte das jetzt sein? Es ist halt merkwürdig, gestoßen habe ich mich nicht. Was ist halt einfach, ne?
Haben Sie dann gleich schon den Verdacht gehabt, oh, das könnte was Schlimmeres sein?
Nein. Also ich habe einfach bloß gedacht, vielleicht ist einfach irgendeine Zyste oder irgendwas, keine Ahnung, gar nicht. Also ich habe gar nicht Richtung Krebs gedacht.
Sie sind ja dann gleich zum Arzt, wie Sie ja gerade schon beschrieben haben. Sind Sie dann ein Mensch, der da allgemein eher vorsichtiger ist? Also Sie merken irgendwas und dann gehen Sie gleich mal zum Arzt oder hatten Sie einfach so ein schlechtes Bauchgefühl dabei?
Also wie gesagt, bis ich den Termin gemacht habe beim Arzt, hat es ja ein Stückchen gedauert auch und ja, also ich gehe dann zum Arzt, wenn ich was habe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt hyperventiliere und sage, um Gottes Willen, ich müsste jetzt einfach zum Arzt, weil ich könnte ja und so weiter. Nee, das nicht. Also ich kläre es dann schon ab, immer zeitnah, aber das ist eigentlich eher für mich eher sehr entspannt, sage ich mal.
Sie waren aber auch immer wieder mal bei der Vorsorgeuntersuchung.
Ja, natürlich.
Und da wurde dann bei der letzten Untersuchung wurde noch nichts festgestellt?
Nee, 2020 war das Ergebnis so, dass nichts war, genau.
Wie ist denn jetzt aktuell die Situation?
So eine Chemo, das Problem ist immer halt, viele Leute kennen das, dass welche Chemo bekommen und sagen, okay, der kriegt eine Chemo. Aber was ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig fände, einfach dieser Umgang mit solchen Sachen. Also nicht bloß die Chemo, sondern es gibt ja auch viele andere Themen wie Herzinfarkt und Schlaganfall und so weiter, dass die Leute draußen so ein bisschen mit dem Ganzen anders umgehen lernen oder das Ganze. Und was heißt, wie geht's einem nach einer Chemo oder wie geht's einem mit einer Chemo? man hat natürlich immer Nebenwirkungen. Es ist klar, man hat natürlich ein Gift in sich, was bewirken soll. Und dass das natürlich nicht spurlos an einem vorbeigeht, ist ganz logisch. Ich habe keine Haare mehr. Die wachsen jetzt im zweiten Zyklus, wachsen sie jetzt schon wieder ganz minimalistisch. Also ich habe jetzt wieder so kleine Fuselchen. Man hat halt auch verschiedene andere Probleme, körperliche Probleme. Wie gesagt, man muss sich das halt vorstellen, selbst diese ganze Mundschleimhaut und alles, was halt damit zusammenhängt, also alles, was im Körper zusammenhängt, was sehr sensibel ist, ist halt alles sehr empfindlich. Das heißt, ein normaler Mensch würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt gegessen habe, muss ich mir vielleicht die Zähne putzen, weil damit ich halt einfach keine Probleme bekomme. Und das war halt bei mir zum Beispiel im ersten Teil, weil ich hatte so einen ersten Block gehabt, da war alle 3 Wochen, waren zwei Chemopräparate sozusagen. Und da war das zum Beispiel sehr, sehr heftig. Also ich hatte da wirklich Probleme einfach immer wieder mit dem Mund halt, dass ich da halt immer wieder spülen musste und. Und auch andere Sachen kommen halt natürlich dazu. Das ist halt einfach in der Hinsicht so. Und das wissen die meisten gar nicht, dass man da über so viele Sachen einfach drüber nachdenken muss oder gucken muss, was man da jetzt ändern muss. Einfach das, was man vorher eigentlich ganz normal empfunden hat.
Also es ging dann relativ flott, weil ich glaube, also im April wurde es ja diagnostiziert und dann wurde relativ schnell mit der Chemotherapie begonnen.
Genau, also man kriegt ja im Prinzip diese Stanzbiopsie, dann kommt im Prinzip irgendwann das Ergebnis und dann wird man ja einer Kommission vorgestellt von mehreren Ärzten, also es ist so ein Ärztegremium, wo der Patient vorgestellt wird und die entscheiden dann, welche Chemo für diesen Krebs, diese Art Krebs im Prinzip gemacht wird. Und dann kriegt man im Prinzip den Chemoport gelegt da und nach dem Chemoport geht's dann irgendwann los.
Merkt man dann eine Veränderung, wenn die Chemo beginnt?
Was heißt, merkt man eine Veränderung? Also man merkt, wie der Körper reagiert dann schon, weil es ist ja, wie gesagt, schon ein relativ heftiges Präparat, je nachdem, was man auch bekommt. Also wie gesagt, der erste Zyklus waren ja diese 2 Präparate und da merkt man natürlich schon, dass der Körper reagiert drauf. Ne? Man ist halt einfach nicht mehr so, wie man vorher war.
Ist man da schlapp oder?
Also wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Nebenwirkungen, die die Leute halt einfach haben, weil ich kenne ja zum Beispiel Patientinnen, die mit mir auch die Chemo haben und wir tauschen uns ja auch immer wieder aus untereinander. Und es ist so unterschiedlich, wie die Leute auf die gleiche Chemo reagieren. Es ist wirklich total unterschiedlich. Und das ist halt natürlich auch was, wo man dann einfach merkt, ne? Man kann halt einfach nicht mehr so, selbst der kleinste Weg, ich wohne ja hier sehr ländlich, aber selbst der kleinste Weg, wenn man da einfach sagt, ich gehe mal so ein Stück die Straße vor und vielleicht wieder zurück, man kommt sich vor, als ob man Marathon gelaufen hat. Ne? Also man merkt schon, das, was passiert. Natürlich, wie gesagt, reagiert jeder unterschiedlich drauf. Das ist halt natürlich eins, was man einfach sagen muss. Das kann man jetzt nicht 1:1 auf jeden Patienten übernehmen.
Ab wann fallen dann einem die Haare aus?
Unterschiedlich. Also es gibt Patienten, die haben sie relativ lang und es gibt auch Patienten, die behalten sie wahrscheinlich. Also ich kenne jemand, die hat die Haare behalten. Bei mir war es nach der 2. vom ersten Zyklus. Und da habe ich dann halt schon gemerkt, okay, weil ich hatte relativ lange Haare. Jetzt wird's halt sieht's ein bisschen komisch aus. Also jetzt müssten wir mal. Dann habe ich sie irgendwann beim Friseur mal ein bisschen abschneiden lassen. Und irgendwann konnte ich dann büschelweise einfach weg. Und dann musste mein Mann halt einfach mal die Maschine nehmen und das Ganze kahl machen.
Sie sitzen mir ja gegenüber und ich kann Ihnen ja ins Gesicht schauen und sie haben ja auch keine Augenbrauen mehr, sich selber die nachgemalt, aufgemalt. Fallen die Augenbrauen als erstes mit aus oder gibt es da irgendwie so Reihenfolgen?
immer mal wieder. Also sie verlieren immer mal wieder die komplette Behaarung sozusagen. Also es ist, man kann es nicht, wie gesagt, man kann es nicht verallgemeinern, wann was ausfällt. Es wird dann von Stück zu Stück wird's weniger. Die Augenbrauen und die Wimpern hatte ich am Anfang noch relativ lange gehabt. Die konnte ich dann auch noch ein bisschen schminken, dass ich nicht ganz so komisch aussehe, weil es halt doch ein Unterschied ist, wenn man sich von langen Haaren auf einmal ohne Haare sieht. Also diese Akzeptanz im Spiegel ist schon, also war für mich jetzt ganz heftig. Deshalb setze ich immer die Mütze auf, weil ich einfach sage, okay, es ist so meine Schutzmütze. Und deshalb war ich dann am Anfang noch froh, dass ich ein bisschen Augenbrauen und Wimpern hatte, die ich dann einfach noch ein bisschen schminken konnte, damit es nicht ganz so für mich schrecklich war.
Ich sitze ja jetzt mit Ihnen in Ihrem Wohnzimmer. Ich durfte zu Ihnen kommen, um dieses Gespräch zu führen. Und ich sehe an den Wänden hängen ja ganz viele Bilder, zum Beispiel von Ihrer Hochzeit. Und haben Sie ganz lange, dunkle Haare. Schmerzt es Sie, wenn Sie diese Bilder sehen?
Ja. Also ich habe meine letzten Haare auch, die ich mir jetzt weggenommen habe sozusagen, also die immer wieder büschelweise weggegangen sind, die habe ich noch aufgehoben. Also ich habe die in einer Tüte gesammelt. Ich muss noch ein Ritual finden, dass ich das irgendwie für mich, was für mich gut ist, diese Haare hinter mir zu lassen, zu sagen, okay, das war jetzt mal und ich fange jetzt neu an. Aber es ist natürlich schon, also ich kann mich zum Beispiel ohne Kopfbedeckung schlecht auf einem Selfie und auch im Spiegel sehen. Geht immer noch nicht. Obwohl ich jetzt so ein bisschen Haare habe und die grau sind jetzt und nicht mehr schwarz oder dunkel. Aber ich kann mich da nicht sehen.
Werden die nochmal schwarz oder sind die jetzt einfach grau?
Ich denke mal, ich habe keine Ahnung. Also mein Mann sagt, es sind auch dunkle Stellen dabei. Ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Wir warten einfach mal. Und ansonsten bleiben sie halt einfach grau. Ab einem bestimmten Alter darf man auch grau sein.
Sie sagen, Ihnen wachsen jetzt schon langsam wieder ein paar Haare. Das heißt ja für mich im Umkehrschluss, die Chemo ist vorbei?
Nee, die Chemo ist nicht vorbei. Das ist meistens, also wie gesagt, ich bin ja jetzt im zweiten Zyklus, wo ich jede Woche eine habe, also immer donnerstags meine Chemo habe. Und dieses Präparat, was ich da habe, das ist halt einfach so, dass man da schon sagt oder dass der Arzt schon sagt, da wachsen bei manchen die Haare wieder. Also es geht los, dass ich wieder Wimpern und Augenbrauen und Kopfbehaarung und, dass sich das einfach wieder bildet. Beim einen mehr halt und beim anderen halt weniger. Und das ist halt bei mir der Fall.
Wie lange wird das jetzt noch so weitergehen? Also wenn alles super gut läuft?
Also ich habe meine Chemo bis zum 13. Oktober. Da ist meine letzte Chemo. Und dann habe ich erstmal 3 Wochen Pause. Also da muss man erstmal 3 Wochen Pause machen. In der Zeit wird dann halt vorbereitet einfach, dass man die OP vorbereitet sozusagen. Das heißt, da wird nochmal der Lymphknoten, der dem Krebs am naheliegendsten ist, rausgenommen, um den auch nochmal zu untersuchen. Wenn das alles gut ist, dann wird im Prinzip dieser Stanzclip, der da eingeführt ist in die Brust, weil bei jeder Stanzbiopsie kommt da so ein kleiner Clip rein, damit man weiß, wo dieser Krebs war, wird auch dieser Clip wieder entfernt, das wird der Chemoport wieder entfernt und dann geht es im Prinzip erstmal wieder, also muss die Heilung abklingen sozusagen, also 4 bis 6 Wochen, sagen die so circa. Und dann hätte ich nochmal Bestrahlung einfach. Also dann wäre einfach nochmal die Bestrahlung jede Woche von Montag bis Freitag, glaube ich, genau 6 Wochen lang. Und dann sollte rein theoretisch, sollte es gut sein. Aber das kann man halt immer erst sagen, wenn man dann halt diesen Lymphknoten auch untersucht hat und festgestellt hat, ob der natürlich befallen ist oder nicht.
Sie haben mich begrüßt vorher und haben da so eine Art, wo ich mich gleich pudelwohl gefühlt habe. Also ich hatte schon gleich das Gefühl, wir kennen uns eigentlich schon länger. So, das ist ja eigentlich bei Menschen, die ja total lebenslustig und lebensfroh sind, der Fall. Haben Sie sich schon mal auch unterkriegen lassen von diesem Thema?
Es beschäftigt einen immer wieder. Es ist ja nicht nur das Thema Krebs. Wie gesagt, ich bringe ja von vornherein schon mal noch ein anderes Thema mit, dass ich 2015 einen Schlaganfall hatte. Und da ist natürlich viele Sachen, wenn man dann natürlich wieder eine Erkrankung hat, natürlich drückt einem das von der Stimmung her natürlich immer wieder runter. Das gibt's natürlich bei mir auch. Also ich habe natürlich auch mal Tage, wo ich sage, lasst mir bloß alle in Ruhe, so nach dem Motto. Man macht sich natürlich auch Gedanken. Es sind viele Sachen, worüber ich mir Gedanken mache. Und das ist das, was ich ja vorhin auch schon gesagt hatte, wie die Allgemeinheit damit umgeht. Also ich habe das schon beim Schlaganfall festgestellt, dass es da viele Sachen gibt, wo man aufrütteln soll. Deshalb mache ich hier im Prinzip da auch zusätzlich mit, wo ich sage, es ist für mich eine schöne Sache, vielleicht die Leute einfach aufzurütteln und zu sagen, klar hat der Mensch vielleicht einen Schlaganfall oder einen Krebs oder. Und nicht jeder Mensch ist gleich klar. Der eine möchte vielleicht angesprochen werden, der andere sagt okay. Aber man sieht ja auch, wie die Leute darauf reagieren. Aber ich denke halt, man sollte offen damit umgehen. Und das ist das, was ich wichtig finde. Weil ich habe in der Zeit die Feststellung gemacht, dass es echt schlimm ist, wenn man mit Mütze auf dem Kopf rumrennt. Die Leute starren einen an, die gehen einem aus dem Weg. Ich habe keine schlimme Krankheit. Also schlimme Krankheit in dem Sinne, dass ich irgendwo ansteckend bin. Und wir waren schon in der Gaststätte gewesen. Dann haben sich Leute an uns den Tisch gesetzt. Ich habe zu meinem Mann gesagt, du musst die Leute mal beobachten. Am Anfang hat er zu mir gesagt, ach, das bildest du dir ein. Sag ich, nein, ich bilde mir das nicht ein, hundertprozentig nicht. Es haben sich Leute an den Tisch gesetzt, sie haben sie wieder weggesetzt. Wo ich dann gedacht habe, ja, was soll das? Ich merke Leute, denen es unangenehm ist, darüber zu reden. Klar sieht man, dass ich eine Mütze auf habe, dass ich Krebs hat, man weiß das, okay. Aber man kann da trotzdem versuchen, nochmal umzugehen. Und dann habe ich einen Post gemacht mit meinem Mann und der Mütze und mir und bei Facebook und habe dann reingeschrieben, dass die Leute doch normal mit denen umgehen sollen. Die Leute sind krank, klar. Aber sie sollen doch froh sein, wenn sie draußen sind, wenn sie am Leben teilhaben und einen guten Moment haben in dem Moment und sagen, okay, im Moment geht's denen gut. Die nehmen am Leben teil, die gehen Eis essen, die gehen Kaffee trinken, die gehen dies, jenes, tralala, hopsasa. Warum soll ich das nicht machen? Und dass man da halt normal umgeht damit und einfach sagt, schön, ich freue mich für den, dass er rausgehen kann und dass er die Kraft hat, die er trotzdem braucht, weil er hat ja eine Chemo und das ist ja viel, aber er hat jetzt die Kraft und hat den Moment und er geht raus und er genießt das. Und das ist das, was ich halt so wichtig finde. Und dass die Leute da halt einfach normal damit umgehen. Und ich habe da auch ein Beispiel von jemand, also ich sage jetzt den Namen nicht, aber Prominenten, wo ich verfolge, wo auch Krebs hat und die ganze Zeit irgendwo Posts macht und das eine Mal gepostet hatte. Also sonst hat sie immer Mütze oder Tuch aufgehabt, die Person. Und das eine Mal war es ohne. Und da kam wohl eine Reaktion, dass sich Leute ästhetisch gestört fühlten, dass sie ohne Mütze und ohne Kopfbedeckung Videos aufnimmt und die einstellt. Wo ich dann denke, was ist das? Was soll das? Ich kann mich auch nicht ästhetisch gestört fühlen, wenn mir irgendjemand im Gesicht nicht gefällt und kann sagen, ich fühle mich ästhetisch gestört, dein Gesicht gefällt mir nicht oder sowas. Sie hat das dann auch gesagt, warum ist das bei Frauen immer ästhetisch und bei Männern ist eine Glatze was ganz Normales. Da ist ja auch schon wieder die Gesellschaft so, dass es zwei verschiedene Sachen gibt.
Ja, selbstverständlich. Also ich habe sie ja auch auf ihre Augenbrauen angesprochen, weil die aufgemalt sind. Ja, kann sich aber auch ein Mann natürlich auch wieder aufmalen. Ja, also es macht ja keinen Unterschied. Mit diesem Podcast wollen wir ja auch Leuten helfen, die vielleicht in der gleichen Situation stecken oder vielleicht halt einfach nur dafür sorgen, dass vielleicht die Hörerinnen und Hörer sich für sich was mitnehmen können aus der Situation. Zum Beispiel auch, wie gehe ich mit einem krebskranken Menschen um? Es gibt aber auch Hilfe, oder? Die man sich holen kann selber. Haben Sie sich Hilfe geholt? Haben Sie da Hilfe gesucht?
Genau, also es gibt schon Hilfe. Man bekommt so Flyer. Es gibt von der Deutschen Krebshilfe gibt's da was, da ist so Beratungsstellen, da kann man sich zum Beispiel auch hinwenden. Das ist zum Beispiel auch gut. Also da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal mit der Dame gesprochen und das war eigentlich schon recht aufbauend, sage ich mal, für mich jetzt einfach so ein bisschen. Ich konnte ihr halt einfach so ein bisschen meine Sorgen einfach auch erzählen. Also auch nicht nur, wie gesagt, von dem, also alles, was zusammengehört, das, was ich ja gerade gesagt habe, ne, Krebs und Schlaganfall gehört ja für mich einfach so ein bisschen zusammen und konnte ihr dann halt auch sagen, was ich eigentlich für Sorgen habe und für Gedankengänge, dass ich da zum Beispiel auch gesetzgebermäßig, also von der Politik her zum Beispiel, finde ich, dass sich da ein paar Sachen ändern müssten, was die Krankenversicherung zum Beispiel betrifft. Also das zum Beispiel ist was, wo ich versuche, da irgendwas zu bewegen. Aus dem einen Grund, es gibt halt Leute einfach, die von heute auf morgen aus dem Leben gerissen werden mit irgendwas. Es ist ja wurscht, ob das jetzt ein Krebs ist oder ob das ein Schlaganfall, ein Aneurysma oder sonst irgendwas ist. Es ist eine schwere Erkrankung und die kann jeden in jedem Alter treffen. Und ich denke halt einfach, das ist für denjenigen schon sehr schwer. Und das erstmal zu verkraften. Also ich habe bis heute zum Beispiel auch noch nicht verkraftet, dass ich diesen Schlaganfall habe und die resultierenden Defizite daraus. Das habe ich bis heute auch noch nicht verkraftet, obwohl es die ganze Zeit her ist schon. Aber wie gesagt, wenn es halt jemand Jungen oder Jüngeren trifft und er im Prinzip noch nicht den vollen Beitrag eingezahlt hat bei der Rentenversicherung, weil es einfach nicht möglich war. Sei es jetzt, es gab vielleicht eine Zeit lang, wo Firmen bloß befristet eingestellt haben oder er hat halt einfach noch nicht das Alter, dass er das erreichen könnte. Dann ist das halt echt extrem, wenn man dann im Prinzip ausgemustert wird sozusagen und sagt, man ist unter 3 Stunden, weil man wirklich nichts mehr machen kann, hat da das Problem kopftechnisch ja schon, ich kann nichts mehr leisten. Und dann kommt noch, die Rentenversicherung sagt, ja, also aus gesundheitlichen Gründen würden sie das bekommen, aber ihnen fehlen halt so und so viele Monate und da bekommen sie es halt nicht. Dann müssen sie halt warten.
Fühlt man sich dann, das passt ja eigentlich leider in dieses Bild, für mich auf jeden Fall, muss ich sagen, Menschen schauen irgendwie komisch rüber, sie haben ein komisches Gefühl, wenn sie dann auf die anderen Menschen treffen, die dann so reagieren, wie sie eben reagieren. Dann reagieren auch Versicherungen dementsprechend. Fühlt man sich da irgendwie dann teilweise aus der Gesellschaft irgendwie ausgeschlossen, wenn man sich denkt, hey Leute, ich habe echt nichts Schlimmes angestellt, mir geht's einfach nur nicht gut und ich kann nichts dafür. Also
ja, was heißt ausgeschlossen? In gewisser Weise ausgeschlossen würde ich jetzt vielleicht so nicht sagen. Für mich ist ausgeschlossen vielleicht, aber die Leute verstehen es eben nicht. Also das, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dieses Nicht-Verstehen, weil es nicht kommuniziert wird. Und ich denke, dass es wichtig ist zu kommunizieren, egal was man hat für eine Krankheit, dass die Leute das wissen. Weil bei meinem Schlaganfall zum Beispiel war es auch so, ich konnte an bestimmten Sachen nicht teilnehmen, weil es einfach kopftechnisch nicht ging und weil es, wenn man Geräusche nicht filtern kann, und man hört alle Geräusche gleichzeitig, dann hat man einfach keine Lust, irgendwo hinzugehen. Und das Verständnis dafür, das fehlt den Leuten einfach. Und wie gesagt, und das Verständnis halt ist einfach privat, wenn jemand privat halt einfach oder die Leute, die man kennt, weil der Mensch ändert sich ja nicht. Er ist nur krank. Und er will einfach bloß verstanden werden, dass er in dem Moment, wo er krank ist, vielleicht in einem schlechten Moment nicht kann, aber wenn er wieder gut drauf ist in dem Moment, das heißt, wenn er vielleicht mal einen guten Zeitpunkt hat, dass er gern was unternehmen möchte und dass sich der Mensch an sich ja nicht ändert. Aber ich denke auch, dass die Krankenkassen und das Ganze drumherum, dass da vielleicht einfach auch nochmal drauf geschaut werden sollte, was macht man einfach mit solchen Menschen? Weil ich kenne viele, die da einfach runterfallen, also aus diesem Ding rausfallen und das sind natürlich auch Sorgen, die die Leute haben, zusätzlich zu ihren Krankheiten, die die Leute beschäftigen, denke ich. Also mich beschäftigt das genauso, weil ich dann einfach sage, ja, jetzt bin ich ausgemustert. Das ist nicht gut für mich, aber ich bekomme das halt nicht und ich muss trotzdem, ich habe privat vorgesorgt gehabt, klar, logisch, aber von dem Privaten, was ich vorgesorgt habe, ist die Mindestbemessungsgrenze so hoch, dass ich das, was ich eigentlich gar nicht habe, bezahlen muss.
Erster Schlaganfall, dann die Krebsdiagnose. Haben Sie dann irgendwie mal gesagt, so, ey, warum? Warum schon wieder ich?
Ich auch, ist so. Also, man wünscht niemandem was Schlechtes, klar, aber man fragt sich halt, warum. Ich bin eigentlich ein Mensch, der ja, sich gesund ernährt und was weiß ich nicht alles und keine Ahnung, nicht übergewichtig ist oder sonstiges und wo ich dann denke, ja, aber wie gesagt, Schlaganfall trifft ja auch Junge. Es gibt ja auch zum Beispiel viele Sportler, die wahnsinnig viel Sport machen und auf einmal, zack, dann haben sie einen Schlaganfall. Das ist halt immer dieses, man steckt da nicht drin.
Also Krebsdiagnose ist ja irgendwie so das, wovor sich jeder fürchtet in unserer Gesellschaft. Und dann kriegt man die Diagnose und dann heißt es, okay, Sie haben Krebs. Was geht einem dann durch den Kopf?
Meine Gedankengänge waren, ich lasse nichts machen. Gar nichts. Keine Chemo, kein nichts. Und das waren da auch so die ersten Gedanken, wo ich vor meinem Arzt gesessen bin, sozusagen. Ich gesagt habe, ich lasse da nichts machen. Das lasse ich einfach so. Er sagt, dass so reagieren viele oder viele drauf, dass sie halt erstmal so geschockt sind. Und mir liefen da auch die Tränen. Also es, obwohl ich eigentlich versuche, wenig emotional da dran zu gehen. Wie soll ich das sagen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Nicht wenig emotional dran zu gehen, ist komisch gesagt. Aber ich habe halt versucht, das einfach ja als Diagnose zu sehen. Aber dadurch, dass ich wahrscheinlich so geschockt war von dem Ganzen, war das einfach meine Reaktion. Dass ich einfach, also mir liefen einfach die Tränen, wo er das dann halt auch erklärt hat und gesagt hat, wie auch immer, mit den Chemos und das halt erklärt hat und gesagt hat, ja, das erstmal keine OP, sondern erstmal die Chemos und warum und wieso und weshalb. Ja, war halt meine Gedanken, nee, lasse ich nicht machen.
Wie hat der Arzt das erklärt? Relativ klar oder hat er ein bisschen drumherum geredet, dass sie vielleicht, also ich kann mir das vielleicht so vorstellen, so medizinische Fachbegriffe, wo man sich denkt, so, was ist es jetzt genau?
Nee, gar nicht. Also der Arzt, den ich habe, der ist also ein super guter Arzt, finde ich. Also der ist, er erklärt das einem natürlich schon, klar. Er kann ja keine Blümchen drumherum malen. Es ist die Diagnose und es ist so. Er erklärt das dann schon und erklärt das auch natürlich so, dass man es versteht, warum erst Chemo gemacht wird und dann erst die OP. Klar, man weiß das ja vorher auch nicht. Und es gibt ja, wie gesagt, viele verschiedene Krebsarten. Da ist es halt immer anders. Und aber er erklärt es in einer sehr ruhigen und lockeren Art und Weise. Und auch, ich finde auch sehr einfühlsam. Also ich fühle mich bei ihm eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben. Und ich mache ja da die Chemo auch bei ihm in der Praxis. Da habe ich halt bloß zwei Plätze, sind mir halt immer bloß zwei so Sessel, wo im Prinzip bei mir sitzen. Und dann ist er ja im Prinzip im Nebenraum auch, wo er seine Patienten behandelt sozusagen. Und wenn irgendwas sein sollte, kann man dann immer noch mal mit ihm reden, weil er dann mal kurz rüberkommt und dann halt auch mal fragt, wie geht's und was ist und gibt's irgendwas und. Und ich denke halt, das ist natürlich auch wichtig, dass man nicht so in der Masse sitzt, sondern dass man da halt vielleicht auch einen guten Arzt hat, der, wo man sich gut aufgehoben fühlt.
Wir gehen natürlich jetzt beide davon aus, dass Sie diesen Krebs natürlich besiegen. Was machen Sie dann? Auf was freuen Sie sich dann? Haben Sie schon Pläne, wo Sie sagen, das wollte ich schon immer machen und das ziehe ich dann einfach durch?
Ich fahre endlich in den Urlaub. Ich darf dieses Jahr nicht in den Urlaub und das ist so gemein. Wir hatten im Januar gebucht gehabt und es ist so gemein. Also ich dürfte rein theoretisch, er sagt, es wäre jetzt kein Problem, in den Urlaub zu gehen, würde er so sagen. Aber da spielen ja noch andere Faktoren eine Rolle, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Die hatte ich dann auch nicht so auf dem Schirm. Wo ich dann gesagt habe, ja, okay, also eigentlich, wenn meine Chemo weg ist, müsste ich in Urlaub, kein Problem. Aber man ist ja immer noch in dieser Akutbehandlung. Das heißt, man hat ja immer noch, die Wirkstoffe sind ja immer noch im Körper. Die sind ja nicht gleich, wenn die letzte Behandlung weg ist, ist ja nicht das gleich alles auch weg. Und insofern ist natürlich der Körper immer noch geschwächt. Der kann sich ja nicht ratzfatz wieder erholen. Und dann ist natürlich immer das Problem, Reiserücktrittsversicherungen, die greifen natürlich da nicht. Und dann muss man da einfach sagen, okay, dann muss man das leider dieses Jahr canceln, aber wir haben für nächstes Jahr schon einen guten Plan.
Wo geht's hin?
Nach Thailand.
Ist schön. Waren Sie schon mal in Thailand?
Ja, schon sehr oft. Das ist eher unsere zweite Heimat, sowas. Wir fühlen uns das ja wohl. Das ist einfach so die Entspanntheit der Leute. Und das ist einfach so unseres.
Ist es auch sowas, was dann einen so ein bisschen hochzieht? Also egal, wie schlimm diese Situation jetzt hier ist, nächstes Jahr liege ich am Strand in Thailand.
Genau, so in der Richtung schon.
Ja, also mir bleibt eigentlich bloß noch zu sagen, vielen Dank für das offene und ehrliche Gespräch. Und viel wichtiger, natürlich viel Gesundheit. Ich hoffe, dass Sie so bald wie möglich wieder gesund werden. Und viel Spaß in Thailand im nächsten Jahr.
Danke, danke. Und danke für dieses nette Gespräch, beziehungsweise für das Einfühlsame von Ihrer Seite.